und roten Ziegeltürmchen, alle ein bisschen verwahrlost und ziemlich schäbig.
Eine dieser Villen ist vollständig leer. Man hat sie soeben ausgeräumt. Und morgen kommen neue Büromöbel, ein paar Schreibmaschinen, Schränke, Papierkörbe. Aber heute ist sie noch gänzlich leer.
Nur in einem der Zimmer steht ein Mann und sieht zum Fenster hinaus. Durch den Frühlingsdunst des Jahres 1950 hindurch und durch den Staub, der die Scheiben bedeckt, kann er das Siebengebirge und den Petersberg, den Sitz der Hohen Kommission, nur undeutlich sehen. Er ärgert sich ein bisschen, dass man ihm diese scheußliche, abgelegene Villa als Sitz seiner Behörde angewiesen hat. Aber was will man schon machen in diesem komischen Bonn?
Er ist Professor, Universitätsprofessor für Jus, und poolt immer gerne an schwierigen Aufgaben herum, die nicht per Kommando zu lösen sind. Deswegen ist er ja nach Bonn gekommen und steht nun hier am Fenster und zeichnet mit dem Finger langsam und gedankenverloren ein Dreieck in den Staub.
Ruhe, schreibt er mit dem Finger in die obere rechte Ecke des Dreiecks.
Saar trägt er in die untere Ecke ein. Und Lothringen schreibt er gleich links daneben.
Borinage, damit füllt er die linke obere Ecke, setzt Maastricht und Aachen hinzu und dann ist er wieder rechts angelangt, wo schon das Wort Ruhe steht.
Aber dann zeichnet er ein paar Linien in das Dreieck. Linien, die die Worte voneinander trennen. Sie trennen die Ruhe von Lothringen und die Saar von der Ruhr und Lothringen von der Borinage und die Borinage von Maastricht und Aachen.
Dumm,
sagt der Mann jetzt halblaut im Selbstgespräch.
Dumm, diese Grenzen.
Und mit einer wütenden Handbewegung wischt er die Grenzen weg. Es sind die Grenzen von Deutschland, Frankreich, dem Saargebiet, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden. Das ist nämlich seine Aufgabe. Deswegen hat man ihn nach Bonn geholt. Er soll Grenzen wegwischen. Der Mann am Fenster heißt
Walter Hallstein.
Und er ist seit kurzer Zeit Staatssekretär des Auswärtigen Amts. Ein ganz neuer Mann in der deutschen Politik. Aber das ist ein Plus. Er weiß, dass in ein paar Wochen an der Villa in der hässlichen Vorortstraße in Bonn ein Schild hängen wird.
Deutsche Delegation bei der Konferenz über den Schumann-Plan.
Aber nur er, der Professor Hallstein, kann sich an diesem grauen Frühlingstag des Jahres 1950 schon etwas ganz Genaues unter diesem mysteriösen Titel vorstellen. Und er allein weiß, dass dieser Titel etwas mit dem geheimen Grenzen auswischen zu tun hat.
Indessen sitzen in Monets Arbeitszimmer in der Rue Grenelle ein paar Besucher. Jean Monets kluge Augen blicken einen nach dem anderen an. Sein rundes, glattes, festes Gesicht verrät nicht, was er denkt. Der lange Oberst Chéreau aus dem französischen Generalstab sieht aus wie ein magerer Hecht. Wie ein Hecht wittert er in die von den Zigaretten des Direktors Dupont verräucherte Luft des Büros. Dupont ist Leiter eines großen Stahlwerks in Conflans, im Erzbecken von Briey. Ein kleiner, nervöser, quecksilbriger Mann. In der dunkelsten Ecke des Zimmers hat sich Charles Vermeil niedergelassen. Schwer und massig sitzt er in dem ledernen Clubsessel. Charles Vermeil ist Präsident eines Bankenkonsortiums in Brüssel. Die belgischen Banken haben eine Menge Interessen in Frankreich.
Die Unterhaltung scheint sich gerade ein wenig festgefahren zu haben. Jedenfalls hebt Direktor Dupont mit klagender Gebärde die rechte Hand, die die Zigarette hält, und sagt:
Aber die Absichten des Ministers gehen uns zu weit. Glauben Sie mir, Monsieur Monet, das ist ein gefährliches Spiel, weil es ein Spiel mit den Deutschen ist. Überhaupt diese ganze Deutschlandpolitik Schumann. Verlangen Sie nicht, dass unsere Industrie das mitmacht.
Brauchen wir den deutschen Koks oder brauchen wir ihn nicht?
Monet fragt das ganz freundlich, fast gleichgültig. Er will nicht überzeugen, er hat nur einfach eine Schwäche für Logik.
Wir brauchen ihn. Die Saarkohle ist schön und gut, aber wir wissen alle, dass sie keinen brauchbaren Koks für unsere Bessemeröfen ergibt. Und die belgischen Krugen, tja, nicht wahr, Vermeil, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich darüber lieber nichts sage.
Vermeil nickt nur und steckt sich seine Pfeife neu an. Aber endlich rafft er sich zu einer Bemerkung auf.
Unsere belgischen Gruben müssen reorganisiert werden. Wenn ich da an Ihr hübsches Stahlwerk denke, Monsieur Dupont...
Und Dupont unterbricht ihn gereizt.
Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass ohne Monet unsere Stahlgießereien nicht so aussehen würden. Sie brauchen mir das nicht vorzuhalten.
Aber Charles Vermeil ist ein hartnäckiger Mann.
Vollmechanisierte Großanlagen. So etwas hat es in Europa noch nie gegeben. Ich habe in Frankreich Walzwerke gesehen, in denen die Arbeiter keinen Tropfen Schweiß mehr vergießen. Ein paar Hebelgriffe und alles läuft. Sie haben mir selbst geschrieben, was Sie einsparen.
Einsparen? Seitdem dieser Monet mit Hilfe der amerikanischen Hilfsmittel aus dem Marshallplan die französische Industrie zur Rationalisierung